Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Andres Feil, Filmemacher und Regisseur und Autor. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Für diejenigen, bei denen jetzt der Name nicht sofort geklingelt hat, Sie haben im Kino Dokumentarfilme zum Beispiel gemacht wie Blackbox, BRD, Thema RAF, aber auch über den Künstler Beuys. Zwei von ganz vielen Beispielen, die es gibt. Stichwort Namen. Wie gut ist Ihr Gedächtnis für so Dinge wie Namen?
Also Namen gehen, aber ein sehr schlechtes Personengedächtnis. Das heißt, immer wieder kommen Menschen, die ich nicht erkenne, die mich aber erkennen. Und das ist immer sehr peinlich. Da muss ich erstmal ein paar Umwegfragen stellen oder ich sage ganz offen, woher kennen wir uns?
Interessant. Ich habe andersrum die schlimme Kombination, mir jedes Gesicht zu merken, aber dann den Namen nicht dazu, ist dann irgendwie auch unangenehm. Ich frage das jetzt natürlich nicht ohne Grund, sondern weil, habe ich gelesen, heute die 21. Gedächtnismeisterschaft beginnt. Und ich mich gefragt habe, wie lange unser Gedächtnis eigentlich halten wird bei dem, was wir gerade immer diskutieren, nämlich Hitze und Klima. Was meinen Sie, werden, wenn dann irgendwann der erste regnerische und graue Tag kommt, dann doch ziemlich viele wieder ihre Flugscham und das Thema Hitze vergessen haben?
Ja, aber ich glaube, dadurch, dass es wiederkommt, also die Prognosen sind ja, dass es die Temperaturen in den nächsten Jahren steigen werden, dass wir mit einer zunehmenden Trockenheit in Mitteleuropa, gerade Brandenburg, rechnen, wenn dann die Waldbrände nächsten Sommer wiederkommen. Ich glaube, das Thema wird uns einfach aus dem Gedächtnis nicht so einfach zu streichen sein.
Wir müssen übers Wetter reden, glaube ich, leider. Ich finde, die Taz, die Tageszeitung, hat es heute mit einer wunderbaren Schlagzeile getroffen. Leider geil, heißt es da, über die Hitzerekorde, über die da gestern, war auch mein Eindruck, fast wie so ein Wettbewerb gesprochen wurde zum Teil, nach dem Motto, im nächsten Jahr muss es aber noch mal ein bisschen mehr werden.
Also es ist natürlich immer spannend, Schlagzeilen zu produzieren. Wenn sie dazu führen, dass Handeln sich ändert, ist es ja gar nicht so schlecht. Das heißt, die Frage ist immer, ist Angst ein produktiver Motor? Also Greta Thunberg hat in Davos ja zu den Managern, die vor ihr saßen, gesagt, ich will, dass ihr meine Panik auch verspürt. Und die Frage ist, lähmt die Angst? Also sagen die Leute eher, ist es jetzt mal genug Panik und wir wollen einfach im Alltag, wir können nicht mit der Angst leben und machen eben dann doch so weiter? Oder ist Angst ein Motor tatsächlich zur Verhaltensänderung, wenn es politisch sozusagen unterstützt wird, wenn die Politik Anreize schafft, tatsächlich Verhalten zu ändern? Ob das jetzt Flugbenzin ist, eine Kerosinsteuer oder eine CO2-Steuer. Ich glaube, generell geht es für mich darum, den Verantwortungsbegriff im Sinne des Verursachens neu zu denken. Das heißt, wenn ich einen Schaden anrichte, egal ob das RWE ist, ob das ein Automobilkonzern ist, der bestimmte Autos in die Welt setzt, muss derjenige, der den Schaden verursacht, auch in die Haftung genommen werden. Das ist ganz einfach. Das haben wir im Versicherungswesen, ist es selbstverständlich, aber merkwürdigerweise bei Umweltschäden ist es überhaupt nicht selbstverständlich.
Aber ist das da vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu greifen im einzelnen Fall, wer der Verantwortliche ist? Also ganz viele ja auch Verantwortliche für zum Beispiel eben schädliche Emissionen machen sich jetzt auch an diesem Wochenende neu auf den Weg in den Urlaub. In Bayern und Baden-Württemberg beginnt auch die Ferienzeit jetzt. Das heißt, wir haben wieder ganz viele, die irgendwo im Stau stehen in ihren Autos. Wir haben aber auch viele, die zum Flughafen gehen, um in den Urlaub zu fliegen. Am Stuttgarter Flughafen zum Beispiel, da rechnet man mit rund 50.000 Passagieren, was, habe ich gelesen, 20.000 mehr sind als an sonstigen Tagen. Und dann kommen da auch in Stuttgart zum Beispiel heute Schüler hin von Fridays for Future, die sagen wollen, hey, schaut mal her, ihr solltet wenigstens ein schlechtes Gewissen haben bei dem, was ihr jetzt macht. Aber ja, wen trifft das dann? Trifft das dann jeden Einzelnen? Ist dann der Schuldige? Oder ist es die Politik, die einfach sagen sollte, wir machen das, wir regeln das Fliegen anders? Wer ist da der Verantwortliche, den Sie genannt haben?
Also ich glaube, ich würde ein sowohl als auch, aber mit einer klaren Priorität setzen. Natürlich ist jeder Einzelne mitverantwortlich. Er kann sich entscheiden, er könnte sagen, gut, ich fahre mit dem Zug oder ich mache in der Nähe Urlaub. Die Frage, die dahinter steht, ist ja die Frage der Freiheit. Ja, also habe ich die Freiheit, ein SUV zu fahren? Habe ich die Freiheit, nach Mallorca zu fliegen? Selbstverständlich ja. Aber, und da bin ich wieder bei der Verantwortung, wenn ich mir diese Freiheit nehme, muss ich dafür auch in eine Haftung genommen werden für das, was ich anrichte. Das heißt, wenn es entsprechend bepreist würde, muss dann immer noch über einen sozialen Ausgleich sprechen natürlich, aber wenn entsprechend deutlich wird, dass ein Flug nach Mallorca eben dann 800 Euro kostet statt 120, dann ist es natürlich erstmal eine Überlegung wert, ist es mir das wert? Ja, wenn eine CO2-Steuer käme, die ausgeschüttet wird, sozusagen als Bonus, dann kann jeder entscheiden, ich nehme die Freiheit, weiter nach Mallorca zu fliegen, nehme dieses Geld, um einmal im Jahr eben tatsächlich zu meinem Ferienhaus zu kommen. Aber ich habe sozusagen meinen Beitrag zumindest finanziell dafür geleistet. Und ich finde, man darf Freiheit und Konsequenz nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss es zusammendenken. Und dann, glaube ich, kommen wir zu sehr überzeugenden Lösungen. Die liegen ja alle auf dem Tisch, sie müssen nur umgesetzt werden.
Was halten Sie von dieser konkreten Aktion eigentlich, dass Fridays for Future da jetzt quasi direkt am Flughafen ein Zeichen setzen will? Ändert das was? Bringt das was?
Also ich glaube, es ist so ein momentanes Schuldgefühl. Mir würde es genauso gehen, wenn ich fliege selten, aber ich fliege immer wieder. Und manchmal ist es, weil ich morgens hin und abends zurückfliege. Und ich glaube, wenn ich über Schüler hinwegsteigen müsste, wäre es auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes ein Appell an mein moralisches Gewissen. Also insofern ist es ein punktueller Nadelstich. Aber ich glaube, entscheidend, und da bin ich tatsächlich eher wieder bei Greta Thunberg, die in Davos ja ganz klar gesagt hat, ihr seid es. Wenn ihr könnt nicht sozusagen eure Verantwortung, also sprich ökonomische CEOs, die eben eine Verantwortung für den Ausstoß von fossilen Brennstoff haben, wo weiter investiert wird in Milliarden, Billionen. Das heißt, diese Verantwortung liegt tatsächlich bei der Politik und in der Ökonomie. Und die kann man nicht abschieben nach dem Motto, ja, die Verbraucher wollen es ja so. Das war eine alte Debatte, interessanterweise, also schon in der Tabakindustrie, wo immer gesagt wurde, ja, einmal ist es nicht schädlich und die Verbraucher wollen ja rauchen. Und das ist eine Einschränkung der Freiheitsrechte. Und das hat 20 Jahre gedauert, bis es eine Bewusstseinsänderung gegeben hat. Die ist da irgendwann eingetreten, gegen massive Widerstände. Und da sind wir im Moment in der Klimadebatte mittendrin.
Und da würden Sie sagen, optimistisch, da sind wir auch auf dem Weg dahin. Also erleben wir gerade so etwas, was wir in unserer hektischen Medienwelt vielleicht nicht heute mit einem Ergebnis belegen können, aber wo wir in 10 Jahren sehen, das, was damals angefangen hat, hat wirklich ein Verhalten in der Gesellschaft und ein Bewusstsein verändert?
Ich glaube, es ist tatsächlich ein Impuls jetzt da. Und die spannende Frage ist, ob die 40 Jahre, die wir im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels versäumt haben, weil wir es verharmlost haben, weil wir weggeschaut haben, weil wir falschen Propheten geglaubt haben, die es relativiert haben, die gesagt haben, es ist ja wissenschaftlich gar nicht erwiesen, ob der Klimawandel überhaupt menschengemacht ist. Wir haben 40 Jahre definitiv verloren. Und auch die deutsche Politik hat entgegen allen Ankündigungen, nach jedem Klimarat, wo gesagt wurde, wir sind Vorreiter des Klimawandels, in den letzten 20 Jahren viel zu wenig getan. Wir sind dabei, das jetzt etwas nachzuholen. Es reicht bei weitem nicht aus.
Ein Weg zu weniger schädlichen Emissionen, zu mehr Klimaschutz rollt natürlich auch auf Schienengüterverkehr. Könnte man viel mehr auf die Schiene packen, anstatt in LKWs auf die Straße. Und man könnte im Inland wenigstens Bahn fahren, anstatt zu fliegen. Oder auch Bahn fahren, statt mit dem Auto im Stau zu stehen, auf dem Weg in den Urlaub gerade. Es könnte also ziemlich vieles lösen und ändern und das könnte eigentlich auch ganz leicht sein. Man muss allerdings ein Bahnnetz natürlich auch pflegen und ausbauen. Bund und Bahn wollen nun viel Geld investieren, darüber reden wir gleich. Katharina Hamberger hat für uns aber erstmal kurz die wichtigsten Zahlen und Informationen dazu.
Nun wollen Bund und Bahn mehr Geld als je zuvor für Modernisierung und Erhalt dieses Netzes in die Hand nehmen. Schon gestern bei der Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz der Bahn deutete sich das an. Eine Summe wurde jedoch noch nicht genannt. Man rechne noch, hieß es. Heute sickerte dann durch, man hat sich bei der neuen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die festlegt, wie viel Geld Bahn und Bund über einen bestimmten Zeitraum investieren, auf eine Summe von 86,2 Milliarden Euro geeinigt, die verteilt über die kommenden 10 Jahre ausgegeben werden sollen. Das ist deutlich mehr Geld als bisher. Die sogenannte Luft 2 sah noch 28 Milliarden Euro verteilt auf 5 Jahre vor. 2019 lief diese Vereinbarung aus. Der Großteil des Geldes, das nun in den nächsten 10 Jahren investiert werden soll, kommt vom Bund, nämlich 62 Milliarden Euro. Die Bahn will 24,2 Milliarden Euro ausgeben. Laut Verkehrsministerium soll das Geld für die Instandhaltung des Schienennetzes ausgegeben werden, aber auch für Eisenbahnbrücken und die Barrierefreiheit. Bis Ende August soll ein entsprechender Vertrag stehen, in dem die Vereinbarung festgeschrieben wird. Dann geht dieser ins parlamentarische Verfahren, denn es bedarf noch der Zustimmung des Bundestages.
Katharina Hamberger mit Informationen über Investitionen auf die Schiene, in die Bahn. Herr Feil, das klingt doch ein bisschen nach einem skurrilerweise alten Autoslogan, der da ging, wir haben verstanden. Wir haben verstanden, wir können hier was besser machen und da investieren.
Ja, wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, auch rückwirkend erstmal, dann stellt man erstmal fest, dass über mehr als 20 Jahre in den Automobilverkehr, also sprich Straßen, Investitionen etc., immer 30-40% mehr ausgegeben wurde als in den Schienenverkehr. Das würde jetzt langsam durch diese Reform, durch diese Investition von über 80 Milliarden ausgeglichen. Das heißt, wir würden jetzt erstmal ungefähr da ankommen, dass wir bei 50-50 sind. Das ist natürlich ein Fortschritt, aber wenn man sagt, man will eigentlich die Bahnfahrten attraktiver machen, man will eben jetzt nicht nur Brücken sanieren, dann ist man jetzt erstmal da angekommen, wo man eigentlich schon vor 10 Jahren spätestens vielleicht sogar nach Kyoto, also 1996, propagiert hat, dass wir immer, wenn man Politiker zitiert, wir wollen die Bahn gleichberechtigt zum Straßenbau ausbauen. Das ist eben nicht passiert und das passiert jetzt, das ist erstmal ein Fortschritt. Aber er kommt einmal viel zu spät und es ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
Was würden Sie denn sagen, kann man einfach konkret jetzt aber schon mehr machen, um da irgendwie schneller voranzukommen?
Also ich würde erstmal ganz praktisch eine kleine Maßnahme, die viel bewirken würde, dass man nämlich eins macht, dass man sagt, man streicht die Mehrwertsteuer bei allen Bahnfahrten und holt sich das Geld beim Kerosin. Ja, das ist sozusagen ein Gesetzpaket. Man nimmt da etwas weg und gibt dem anderen etwas. Und das würde mal dazu führen, dass die Fahrpreise schon mal um 19% sinken würden. Und gleichzeitig, wenn sie um 19% bei den Flugreisen steigen, ist es nicht mehr so, dass wir für 30 Euro von Berlin nach Köln fliegen und bei der Bahn eben das Doppelte bezahlen, sondern es nähert sich an. Es ist immer noch so, dass Bahnreisen teurer sein werden als Flugreisen, überwiegend, wenn man langfristig bucht. Aber wir nähern uns zumindest einer Gleichberechtigung an. Und ich glaube, das wäre ein sehr einfacher Schritt, sehr leicht zu bewerkstelligen wäre, wenn man ihn politisch wollen würde. Und da wird noch hin und her überlegt und Zahlen geschoben. Und vielleicht beim Klimagipfel im September werden erste Schritte in diese Richtung überlegt. Aber ob gehandelt wird, werden wir sehen.
Da klingt Skepsis durch. Die ist ja aber vielleicht sogar noch breiter als nur in Anführungsstrichen in der Politik vorhanden. Hier war gestern der Journalist Friedrich Küppersbusch zu Gast und der hatte zum Thema Bahn, wie ich finde, einen ganz interessanten Gedanken zu der Art, ja, wie wir in diesem Land mit der Bahn quasi umgehen. Der hat Folgendes gesagt.
In der medialen Deutungshoheit über Verkehrsmittel ist die Bahn aus Restgenmaterial von Berti Fuchs und Rudolf Scharping geschnitzt. Die machen alles richtig und am Ende findet man sie doof. Also dieses Bahndissen. Da können wir vielleicht auch in unserer eigenen Branche die Begeisterung für kaputte Klimaanlagen, stehengebliebene Züge und große Verspätungen mal überprüfen.
Gehen wir jenseits davon, dass man natürlich immer was besser machen kann und mehr investieren kann, aber mit der Bahn vielleicht einfach viel zu ungerecht um in diesem Land?
Ich glaube, das Problem ist, dass wir das nicht systemisch andenken, dass wir auf die Bahn draufhauen, die eben, wie die Zahlen zeigen, über 20 Jahre vernachlässigt wurde. Durch einfach ein Budget, was immer zugunsten des Straßenverkehrs ausgegeben wurde. Und die Bahn trifft es in dem Sinne, trifft es nicht nur einen Unschuldigen, weil über lange Zeit versucht wurde, sie eben in der Ära, als es darum ging, die Bahn zu einer Aktiengesellschaft zu machen, sie schön zu frisieren, zu rationalisieren um jeden Preis. Also sie wurde eigentlich kaputt gespart. Und das ist politisch gewollt gewesen. Das heißt, nicht die Bahn ist der Schuldige, sondern eine Politik, die diese Bahn zu dem gemacht hat, was sie ist. Dass sie eben sehr fehlerhaft ist, dass wir marode Brücken haben, dass eine Infrastruktur in Vorzeigeprojekte wie Stuttgart 21 investiert wurde, aber eben nicht in den Erhalt der Substanz. Ja, und da ist einfach politisch falsch entschieden worden und das muss ganz klar benannt werden. Insofern hat der Küppersbusch teilweise recht, aber es bleibt zu sehr an der Oberfläche. Ich glaube, wir müssen an die Substanz denken und da andere Entscheidungen treffen und das muss politisch passieren.
Themen dieses Tages und eins, was da auf dem Zettel steht, was heute diskutiert wird, nachdem es gestern Abend als Nachricht kam, ist Teilerfolg für die AfD, so steht es manchmal drüber jetzt. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof hat nämlich entschieden, dass weitere Listenplätze für die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen zugelassen werden. Der Landeswahlausschuss hatte diese zuvor gestrichen. Bastian Brandau, unser Korrespondent in Dresden, fasst das für uns nochmal zusammen.
Teilerfolg für die AfD. Die Partei darf bei den Landtagswahlen in Sachsen am 1. September mit einer Landesliste antreten, auf der 30 Namen stehen. Das hat gestern der Sächsische Verfassungsgerichtshof vorläufig angeordnet. Der Landeswahlausschuss hatte vor 3 Wochen nur eine Liste mit 18 Plätzen zugelassen, unter anderem, weil die Kandidaten auf 2 Veranstaltungen gewählt worden waren. Dem widersprachen die Leipziger Richter und nannten diese Entscheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig. Nicht zugelassen haben die Richter die Plätze 31 bis 61, für die die AfD bei der Aufstellung nachträglich das Wahlverfahren geändert hatte. Auch das hatte der Wahlausschuss beanstandet. Eine endgültige Entscheidung in der Sache will der Gerichtshof am 16. August verkünden, 2 Wochen vor dem Wahltermin. Die Entscheidung hat auch für Aufsehen gesorgt, weil mit dem Grundsatz gebrochen wurde, über Einsprüche erst nach der Wahl zu entscheiden. In diesem Fall aber könne es zu einem Wahlfehler mit einem außerordentlichen Gewicht kommen, der möglichst schon vor der Wahl angegangen werden sollte, so die vorläufige Begründung der Leipziger Richter.
Anderes Fall, jetzt sind wir beide keine Juristen hier, aber zumindest der Eindruck, der jetzt entstehen könnte, ist natürlich, da wollte irgendwer der AfD vielleicht ein Bein stellen vor der Wahl. Das Gericht rückt es dann gerade und die Partei wird daraus so eine Art Opfererzählung machen können. Das ist jedenfalls was, was man jetzt da vermuten könnte, nach dem Motto, seht her, man wollte uns schaden und das Gericht hat das jetzt wieder gerade gerückt. Hat also am Ende dieser Geschichte vielleicht der Landeswahlausschuss, der die Liste gekürzt hatte, der AfD da ein Wahlkampfthema noch geschenkt auf den letzten Metern?
Das Entscheidende ist ja, auch wenn jetzt dieses Urteil noch nicht rechtskräftig ist, dass es ein sehr kluges ist. Dass es auf der einen Seite die AfD auch düpiert, dass ihnen der AfD ganz klar vorgehalten wurde, dass sie Grundregeln bei Wahlen einhalten muss, dass sie das Verfahren nicht zwischen einem Parteitag und dem nächsten wechseln kann. Andererseits aber auch der Landeswahlausschuss die Entscheidung zurechtgerückt wurde. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, also dass eben ein Verfahren, ein gerichtliches Verfahren, unabhängig jetzt von einer politischen Wertung, deutlich macht, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Hm. Und ich bin erstmal froh, weil es ganz sicher die AfD aus genau, wie Sie es gerade beschrieben haben, aus einer Opferrolle herausholt. Es ist aber immer noch ein Warnzeichen, dass sie eben, wenn sie propagiert, wir sind die Partei mit einem basisdemokratischen Wahlverfahren, dass sie eben nicht dieses Verfahren, wie es ihr passt, wenn es zu lange ist, plötzlich ändern kann. Dass sie gezwungen ist, bestimmte Entscheidungen auch durchzuziehen und einzuhalten und nicht beliebig gestalten kann. Aber gleichzeitig der Landeswahlausschuss auch in seine Grenzen gewiesen wurde, dass diese zweite Entscheidung, nämlich die Frage, ist hier ein zweiter Parteitag, der ganz mit einem anderen Wahlleiter durchgeführt wurde, das ist zu vernachlässigen. Und ich glaube, objektiv gesehen kann ich diese Entscheidung absolut nachvollziehen. Man muss aufpassen, dass eben in der Tat auch bei der AfD bei allen persönlichen politischen Zweifeln natürlich, aber mit gleichem Maß gemessen wird.
Hm. Glauben Sie trotzdem aber nicht, dass die AfD da jetzt trotzdem noch ja, etwas draus ziehen könnte aus dieser Geschichte? Also, weil dieses, was Sie gerade als sozusagen zwei Seiten auch aufgemacht haben, häufig bleibt dann ja am Ende nur noch die eine, die man für sich nutzen kann, oder? Und dann wird eben diese Geschichte erzählt, wie, ja, wir sollten das Opfer sein.
Also ich glaube, man muss ja die Ursachen tiefer sehen. Es gibt einen ganz interessanten ein Zitat von einem AfD-Kandidaten, der jetzt eben bei der Wahl auf der Liste nicht stand deshalb und bei der Anhörung vor Gericht gesagt hat, er ist 1989 nicht auf die Straße gegangen, um sich so eine Behandlung durch den Landeswahlausschuss gefallen zu lassen. Und das heißt, er argumentiert historisch. Mhm. Ich finde es deshalb interessant, weil nochmal deutlich wird, dass die sagen, der Nährboden für den Erfolg der AfD ganz stark historisch aufgeladen ist. Und um dem nicht weiter Vorschub zu leisten, finde ich dieses Urteil richtig, weil wir eben genau nicht mehr in einer Gesellschaft leben, wo ein Politbüro oder ein Landeswahlausschuss unabhängig von Gerichten Entscheidungen fällt. Die können aufgehoben werden, sogar vor der Wahl, was neu ist, was auch sehr überraschend war, weil alle damit gerechnet haben, dass erst nach der Wahl dann geklagt wird. Unter Umständen hätte das zu Neuwahlen führen müssen. Das ist jetzt uns allen erspart geblieben. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, diese Ursachen immer wieder mal mit genauer zu analysieren. Ich glaube, dass da ganz viel Aufarbeitung fehlt, dass wir jetzt anfangen, die Geschichte der Treuhand, der freundlichen oder feindlichen Übernahme der DDR genauer zu betrachten. Und dass wir, wenn das nicht intensiver passiert, wird dieser Nährboden weiter wachsen.
Andres Feil steht mir gegenüber, der ganz viele Filme, Dokumentationen und Theaterstücke schon gemacht hat. In einigen, das passt jetzt ganz gut, würde ich sagen, hat er sich mit Gewalt auseinandergesetzt, wie die entstehen kann, wie wir damit umgehen als Individuen, als Gesellschaft. Das passt meiner Meinung nach deshalb, weil in diesem Land sogenannte Feindeslisten oder Drohlisten diskutiert werden. Listen, die Rechtsextreme führen über politische Gegner. Und dann wird auch darüber diskutiert, wie konkret diese Bedrohung dadurch ist, wie konkret die Gefahr oder ob es vielleicht eine übertriebene Sorge ist. Mein erster Gedanke, Andres Feil, war dabei, es würde mich doch sehr, sehr, sehr stark sorgen. Natürlich würde mein Name auf so einer Liste stehen, egal ob es jetzt eine konkret messbare Gefahr gibt oder nicht, oder? Das ist doch sowas Essentielles, was an den Kern einer Person geht, dass das per se eine Bedrohung ist. Wäre meine Reaktion.
Ja, also es ist immer ein Schatten, der dann auf einem drauf liegt. Also auch wenn, es gibt ja dann zwei Zitate dazu, manche sprechen ja auch von Todeslisten, also ganz konkret. Beim Nordkreuz sind es 25.000, es gibt diese zweite Liste, die mit der Überschrift "Wir kriegen euch alle", ja, zumindest deutlich macht, dass es eine klare Absicht gibt. Und derjenige, der verhört wurde von Nordkreuz, hat ja ganz klar auch zu Protokoll gegeben, dass er in Anführungsstrichen im Konfliktfall, ja, was heißt der Konfliktfall, wann tritt der ein? Tritt der ein, wenn es, sagen, staatliche Autorität wankt, wenn dieses System, aus welchen Gründen auch immer, eine nächste Wirtschaftskrise, eine nächste Finanzkrise, wo staatliche Autorität in dem Sinne nicht mehr durchgreift und dass in dieses Vakuum dann, sagen, diese Liste schon bereit liegt, um Menschen zu töten, umzubringen, zu ermorden. Und das ist natürlich beunruhigend, vor allem deshalb, weil, wenn man es jetzt genauer betrachtet, es gab zwei oder drei Beamte in Mecklenburg-Vorpommern, Sondereinsatzkommando, glaube ich, meines Wissens inzwischen festgenommen wurden, die nicht nur Daten besorgt haben, sondern diese Daten auch ganz konkret weitergeleitet haben, also sprich Adressdaten, Geburtsdatum von Menschen, die auf dieser Liste stehen. Das heißt, insofern sind es ja nicht nur Namen, sondern die sind zum Teil schon ergänzt worden durch konkrete personenspezifische Daten. Und ich glaube, eine ganz große Gefahr ist, auch wenn jetzt nicht diese unmittelbare Liquidierung umgesetzt wird, ist sozusagen die Angst, die damit produziert wird. Das heißt, es führt ja erstmal dazu, von Menschen, die auf dieser Liste stehen, die bedroht werden, also vor allem bei der Liste der 200, wo es schon sehr konkreter wird, weil es eben eine kleinere Liste ist. Die Gefahr ist ja, dass Menschen dann sagen, ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit erstmal zurück. Ich gehe in die Defensive, ich ziehe mich aus dem digitalen Raum zurück, ich äußere mich nicht mehr. Und ich glaube, es ist weniger die konkrete Bedrohung jetzt einer Liquidation, einer Ermordung, als diese indirekte Verschattung, dass Menschen sich die Frage stellen, kann, will ich mich in dieser Form weiter öffentlich äußern? Nehme ich da mich vielleicht nicht lieber mal ein paar Wochen, ein paar Monate zurück? Und ich glaube, das wäre das Fatale, weil genau das Gegenteil ist wichtig. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen.
Wenn wir uns nicht einschüchtern lassen dürfen, wäre dann vielleicht aber, auch das gerade so eine Diskussion dabei, die Reaktion des Bundesinnenministeriums die richtige, die eben sagen, wenn keine wirklich konkrete Gefahr besteht, wenn kein Verdacht auf wirklich konkrete Ausführung so einer Bedrohung besteht, dann müsse man im Prinzip auch nicht jeden darüber Auskunft geben, ob er auf irgendeiner solchen Liste steht. Kann man also sagen, in manchen Fällen hilft es uns vielleicht, beruhigt unwissend zu bleiben, aber dafür eben nicht uns zurückzuziehen aus Angst?
Ich glaube, das muss man jedem Einzelnen überlassen. Also ich würde das so handhaben, derjenige, der, weil er sich öffentlich exponiert, wissen will, ob er auf einer dieser Listen steht, dem muss Auskunft gegeben werden. Wenn jemand von sich aus sagt, ich habe ein Grundrecht auf Verdrängung, von diesem Grundrecht nach nehme ich Gebrauch, dann ist es eine individuelle Entscheidung, es nicht wissen zu wollen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass Aufklärung potenziell möglich ist, weil ich wissen möchte, wer wann bedroht mich oder meine Familie.
In diesem Land haben wir über Bedrohung, Bedrohungsgefühle ja schon vielfach auch aufgrund eines Terrors von ganz anderer Seite, von links gesprochen, in Zeiten der RAF. Die Frage, damals auch, wie sehr das die Gesellschaft in viele Schichten hinein beeinflusst, ob das vielleicht in die Mitte hinein reicht der Gesellschaft. Wie ist das heute? Ist das heute eher etwas, was wir versuchen, gerade wegzudrängen?
Also ich glaube eben, dass die große Gefahr nicht die kleinen Gruppen sind, jetzt wie Nordkreuz, sondern die Frage, inwieweit geht die Unterstützung in die Sicherheitsbehörden, zur Polizei, wie wir jetzt gesehen haben in Mecklenburg-Vorpommern, eben in die Sondereinsatzkommandos, wo man ja eigentlich einen Staat erwartet, der genau Recht verteidigt und Sicherheit garantiert. Und wenn das dort bröckelt, wenn sozusagen da marode Strukturen sind, die diese Gruppierung unterstützen, dann geht davon eine echte Gefahr aus.
Da haben Sie persönlich auch Angst, dass da im Prinzip dem Teil der Sicherheit, auf die wir vertrauen wollen, dass der ja auf eine gewisse Art und Weise da Richtung gerecht sich bewegt?
Also ich glaube, dass wir da deutliche Haarrisse haben und aus diesen Haarrissen können eben mehr und mehr größere Risse werden, die dann gefährlich werden. Ich glaube, da sollten wir einfach sehr genau hinschauen, wie damit umgegangen wird. Und ich glaube, dass mehr Transparenz in dem Sinne mehr Beruhigung schafft als das Motto, wir verharmlosen und so schlimm ist alles doch gar nicht.
Heute ein Tag, der auch die Nachricht enthält vom Tode Jesper Juhls. Der Däne zählt zu den bekannten Erziehungspädagogen unserer Zeit. Dein kompetentes Kind heißt eines seiner Bücher, das auch international viel gelesen wurde. Ich habe ihn nicht gelesen, habe aber nachgelesen, was sein Credo war, nämlich mehr auf die Stärken zu blicken und Kindern zu vertrauen. Er hat gesagt, Kinder brauchen keine Grenzen, sondern Beziehung. Eltern müssten nicht konsequent sein, sondern glaubwürdig. Anderes Fall, Sie haben selber einen Sohn, haben auch ein bisschen über Erziehung nachgedacht angesichts dieser Nachricht. Eltern müssen nicht konsequent sein, sondern glaubwürdig. Das klingt für mich als Vater auch erstmal wahnsinnig gut, aber irgendwie auch ziemlich schwer. Wie ist man Kindern gegenüber glaubwürdig, anstatt konsequent zu sein?
Also ich glaube, wenn ich von mir jetzt persönlich rede, jeder hat ja so ein Päckchen, an dem er trägt, was er bei seinen eigenen Eltern erlebt hat. Und dann will ich als Vater natürlich alles anders oder zumindest besser machen. Das heißt, weil ich sehr leistungsbezogen erzogen wurde, eben da Druck rauszunehmen, mir mehr Zeit zu nehmen, eben dann, wenn Schwierigkeiten in der Schule sind, erstmal nachzufragen und nicht gleich mit Druck zu antworten. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder andere Fehler gemacht, aber der Grundgedanke, der Jesper Juhls geäußert hat, den finde ich gut und richtig. Das heißt, erstmal ausgehen von den Fähigkeiten und nicht von den Defiziten. Das heißt, wir leben ja in einem System, wo immer Schulsystem, aber auch später wird es ja weitergeführt, was kann jemand noch nicht? Also es gibt dann das berühmte Mitarbeitergespräch oder mit dem Direktor und den Lehrern und den Eltern. Jetzt reden wir mal, wo die ganzen Defizite sind und was wir dagegen tun können. Und das ist mir selbst so in der Schule, jetzt in den Gesprächen mit den Lehrern gegangen, dass ich immer gemerkt habe, ja, warum reden wir nicht erstmal darüber, was da ist, was positiv ist? Also, dass wir das fördern und stärken und an den Fähigkeiten und den Talenten ausgehen. Das wird verstärkt von einer Psychologie, die auch ja immer von den Krankheiten ausgeht, wo jemand eben auffällig wird, in Anführungsstrichen. Und auch da, finde ich, hat Juhl eine sehr interessante These, dass er die Familie ja stärker einbezieht und sagt, okay, wenn ein Kind auffällig ist, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt Druck ausüben, dass er doch gefälligst kooperieren muss und bestimmte Verhaltensweisen abstellen, sondern dass er erstmal sagt, wir gucken uns das an und betrachten diese Auffälligkeit als ein Symptom eines in sich kranken Systems. Das heißt, möglicherweise ist die Familie, die Struktur dieser Familie krank oder die Schule, das Verhältnis Lehrer-Schüler stimmt nicht. Und sozusagen systemisch zu denken, größer zu denken und nicht nur, da ist ein Symptom und das muss jetzt abgestellt werden, ja, durch Druck, durch massive Konsequenzen, sondern viel offener, beweglicher, man könnte auch sagen dialogischer, annehmender zu agieren. Da, finde ich, hat Juhls auf jeden Fall Meilensteine gesetzt in den 90er Jahren. Ja.
Und wenn es jetzt aber nicht um sowas wie Schule und Defizite oder Stärken da geht, sondern um sowas wie Werte vermitteln, was ja auch, denke ich, jeder eben will. Jeder möchte vermutlich seinen Kindern Sachen mitgeben, die einem selber wichtig sind. Braucht man dabei aber dann nicht doch irgendwann ein ganzes Stück Konsequenz, damit man eben nicht einfach laufen lässt in irgendeine Richtung, von der man vielleicht enttäuscht ist?
Also ich glaube, wichtig ist natürlich, dass laissez-faire, also das Gegenteil von autoritärer Erziehung, dass man sagt, na gut, das Kind weiß es schon selbst und ich kümmere mich gar nicht drum. Da hat ja Juhl auch ganz klar sich davon distanziert. Und ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen, dass wir immer wieder sehr grundsätzlich gesprochen haben, wo ich hinterfragt wurde, warum kommt jetzt dieses Verbot? ist es nicht ein Übergriff, also wo Lukas, unser Sohn, auch massiv sich gewehrt hat. Tiefseetauchen, Apnoe-Tauchen, ohne Geräte, was er machen wollte, was aus unserer Sicht hochgefährlich war. Und er war empört, dass wir ihm das verbieten. Hm. Ja, er weiß selbst, wann es gefährlich ist und wir haben keine Ahnung und kommen mit der alten Ängstlichkeit. Und dann war ein Kompromiss, dass wir ihn zu einem Tauchlehrer gebracht haben, der gesagt hat, pass auf, ich gehe damit runter, weil deine Eltern können dich in 10 Meter Tiefe nicht mehr hochholen, wenn du ohnmächtig wirst. Und das kann passieren. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es kann passieren. Das heißt, immer wieder Kompromisse aushandeln, Lösungen dann finden, wo beide mit leben können. Und das ist anstrengend. Aber ich glaube, der richtige Weg.
Sagt Andres Feil. Über Erziehung haben wir gesprochen anlässlich des Todes des Erziehungspädagogen Jesper Juhls. Andres Feil ist hier, kann jetzt aber gleich hinaus in das schöne sonnige Wetter, setzt sich aber vermutlich gleich ans nächste Projekt. Was ist Ihr nächstes Filmprojekt, die nächste Idee, der nächste Plan?
Wir gehen in die Zukunft in einem Film und zwar in das Jahr 2032 und da wird es einen internationalen Umweltstrafgerichtshof geben, der also ähnlich wie Den Haag in dem Fall den Ökocide, also sozusagen die Verbrechen an der Erde ahndet, sowohl im Sinne von Schadensersatz. Also wir haben eine Schadenssumme von ungefähr 1 Billion Euro, die noch sehr konservativ geschätzt wird. Und die Frage ist, ist das einklagbar bei den 40 größten Emittenten? Und gibt es eine politische Haftung? Also ist sozusagen dieser Schaden, der eingetreten ist, durch entweder fahrlässig oder billigend in Kauf genommen oder sogar vorsätzlich durch politische Entscheidung herbeigeführt worden? Das heißt, eine spannende Frage der Haftung und ob dieses Verfahren erfolgreich sein wird, ob es torpediert wird, welche Staaten beitreten. Also es bleibt spannende auf jeden Frage. Fall ein offenes Szenario.
Die auf jeden Fall sehr gut zu diesem Tag passt. Danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für die Einladung.